ARD. SWR Kultur. Forum. Bella Germania, sind Italiens Gastarbeiter angekommen? Am Mikrofon Susanne Babila. Vor 70 Jahren kamen die ersten italienischen Gastarbeiter nach Deutschland. Und mit ihnen ein mediterranes Lebensgefühl. Schlager, Filme, Pasta, Vino, das alles brachte auch eine bislang unbekannte Leichtigkeit ins Land. Aber die Lebensrealität der Millionen Italienerinnen und Italiener, die für das deutsche Wirtschaftswunder schufteten, sah hingegen ganz anders aus. Wie erinnern wir uns heute an diese Zeit? Wie sehr hat sich Deutschland seitdem verändert? Darüber diskutieren Dr. Alessandro Bellardita, Strafrichter und Vorsitzender der Deutsch-Italienischen Gesellschaft in Karlsruhe, Bernardino Di Croce, Buchautor und ehemaliger Gewerkschaftssekretär, und Licia Linardi, Chefredakteurin der seit 1951 erscheinenden deutsch-italienischen Monatszeitung Corriere d'Italia. Herr Di Croce, Sie kamen 1960 mit Ihrem Vater aus einem kleinen Dorf in den Abruzzen nach Süddeutschland. Und zwar mit einem dieser Sonderzüge. Wie war denn die Abreise damals?
Ja, zunächst einmal war für mich eine große Begeisterung zu erkennen oder habe ich selber gespürt, als mein Vater mir sagt, warum kommst du nicht mit mir nach Deutschland und leistest du mir Gesellschaft? Und im Dorf war es so, man hat sehr viel von Deutschland gesprochen. Meistens wurde es sehr positiv erzählt. Und als nicht ganz 17-Jährige die Reise anzutreten, war natürlich was Besonderes für mich.
Und was hat man da so erzählt? Deutschland, da fließt Milch und Honig? Oder was hat man so erzählt?
Ja, so in etwa. So in etwa. Ich konnte natürlich nicht erkennen, warum dann so diese Legende. Klar, die Leute haben als Familienväter oder Mütter, aber die Mütter kamen später, hatten ziemlich in Not gelebt. Und da ging es um eine Arbeit und um Geld. Und deshalb auch diese große Erzählung, aber für mich stand nicht in so im Vordergrund Arbeit und Geld.
Aber Sie sind dann mitgefahren, Sie haben Ihren Vater begleitet und kamen dann in Geislingen an der Steige an, in Baden-Württemberg. Wie war denn da Ihr erster Eindruck? Hat sich das so gedeckt mit den Erzählungen?
Absolut nicht. Also die Begeisterung hat eben, bis wir vom Zug ausgestiegen sind, eingehalten. Aber die ganze Landschaft in Bayern, diese sattgrüne in Sommerlandschaft, was wir in Italien im Sommer nicht haben. Aber als wir ankamen und liefen etwa 600-700 Meter so und sind wir dann zu den Baracken der Firma Zeblin, die dort eben für die Firma WMF gebaut hat.
WMF war Württembergische Metallwarenfabrik in Geislingen.
Ja. Und als ich sah, als wir reinkamen, so ein Zimmer von etwa 20, 22 Quadratmeter und 8 Betten, also da war ein Etagenbett, 4 mal 2 sind 8. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, ist mir schlecht geworden. Letztlich habe ich festgestellt, das ist ganz anderes, als wovon ich geträumt habe.
Also der Traum ist erstmal zerplatzt. Frau Linardi, Sie sind hier geboren, aber Ihre Eltern kamen ja auch in den 60er Jahren. So wie Herr Di Croce, der damals ja erst 17 Jahre alt war, also ein Teenager. Und Ihre Eltern kamen aus Kalabrien und Apulien. Sie waren ja auch als Gastarbeiter angeworben worden, oder?
Ja, mein Vater kam in der 65 nach Deutschland durch Verona, hatte einen Arbeitsvertrag und kam hier nach Frankfurt. Und was er mir immer erzählt hat, als er hier ankam, war so kalt. Er ist im Oktober, November so hier angekommen. Und das Erste, was er gesehen hat, ist diese graue Stadt von Frankfurt. Und er war so geschockt. Und dann, ein paar Jahre später, ist meine Mutter mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Und die haben sich dann kennengelernt, meine Eltern. Und ein paar Jahre später ist erst mein Bruder geboren und ich, 69, wurde ich auch dann auf die Welt gebracht. Nach ein paar Monaten wurde ich nach Italien gebracht bei meinen Großeltern. Also ich habe die ersten 7 Jahre meines Lebens in Italien verbracht bei meinen Großeltern, weil meine Eltern leider arbeiten mussten.
Das ging ja vielen Kindern von sogenannten Gastarbeitern so, dass sie quasi hin und her gerissen waren. Immer wieder in Italien, dann wieder in Deutschland. Aber Herr Bellardita, Sie kamen ja mit Ihren Eltern aus Sizilien, 20 Jahre später, also in den 80er Jahren. Wie haben Sie sich denn in Deutschland als Kind gefühlt?
Also meine ersten Erinnerungen, da war ich so 2,5, 3 Jahre alt. Ich kann mich sehr gut an eine sehr engen Dachgeschosswohnung erinnern, wo ich und meine ältere Schwester, sie ist 7 Jahre älter als ich, mehr oder weniger im Wohnzimmer gelebt haben, dort auch geschlafen haben. Mein Vater fast nie da war, weil er rund um die Uhr gearbeitet hat. Er hat nicht nur seinen Hauptjob, sondern 2 Nebenjobs und tatsächlich damals auch meine Mutter gearbeitet hat. Also sie war zwar da abends, aber sie hat auch gearbeitet. Und meine erste konkrete Erinnerung war der Kindergarten, weil ich dort realisiert habe, dass die Menschen um mich eine andere Sprache sprechen als meine eigentliche, nämlich Sizilianisch. Das war meine Familiensprache. Es war eine traumatische Erfahrung tatsächlich, weil ich die ersten Wochen wohl in einer Ecke mit Plüschtieren verbracht habe, wo ich dort immer eingeschlafen bin, mehrere Stunden, bis irgendwann die Erzieherin auf die Idee gekommen ist, ein bisschen verzweifelt, weil ich einfach nie mitgemacht habe, nach Rücksprache mit meiner Mutter, die dann erst realisiert hat, wieso ich abends immer so spät wach noch bin und sehr lebhaft, ein Kind aus der Parallelgruppe zu holen. Und zufälligerweise war dieses Kind auch eine Italienerin und sie hieß wie meine Schwester und sie hat mich tatsächlich dann ein bisschen so an die Hand genommen und alles gezeigt. Meine Eltern sagen, ich konnte dann nach so etwa 3, 4 Monaten schon Deutsch. Ja, ich kann das natürlich nicht realisieren, aber das war so meine erste Erfahrung.
Also Zugehörigkeit spielte da schon eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Wie war denn das bei Ihnen, Frau Linardi? Sie sind hier geboren, hier aufgewachsen, aber haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht, dass Sie sich nicht zugehörig fühlten, weil Sie eben immer wieder in Italien waren und dann in Deutschland?
Nein, also ich habe Deutschland immer als mein zweites Heimatland gesehen, mich immer zu Hause gefühlt. Als ich mit 7 Jahren nach Deutschland zurückgekommen bin, damals gab es noch die italienische Schulen, also die italienische Klassen in deutschen Schulen. Und ich habe nie das Problem gehabt, mich mit deutschen Gleichaltrigen zu unterhalten. Auch weil ich viele Hilfe gekriegt habe von der damaligen Hausbesitzer, wo wir früher gewohnt haben, dem ja in ein paar Monaten auch Deutsch beigebracht hat und ich immer ihn als Großvater gesehen habe. Und deswegen, also Integration oder Probleme mit Sprachen, ja, vielleicht am Anfang ein paar Monate, aber dann nicht mehr.
Der Vorteil der zweiten Generation, man wächst in die Sprache hinein, man lernt leichter. Herr Di Croce, Sie sind erste Generation, aber Sie waren ja auch noch ein Teenager, 17, wie gesagt, als Sie hierher kamen, mussten mit vielen Männern in einer Baracke hausen und schufteten auf Baustellen. Wie war denn die Situation?
Ja, die Situation war mindestens für mich so, dass ich sehr schnell begriffen habe, wenn du hier bleibst in Deutschland, dann ist deine Jugend vorbei. Und es kam dann tatsächlich so. Ich wollte zwar nicht bleiben, aber es kam anders. Dann war ich ein Jahr später wieder in Deutschland allein, weil mein Vater bekam keine Verlängerung für seinen Arbeitsvertrag. Und ich musste dafür sorgen, dass er wieder ein Visum bekommt irgendwie. Und so hat natürlich für mich dann ein Weg begonnen mit dem Vorteil, dass ich als junger Kerl relativ schnell, aber ohne Schule, relativ schnell bisschen von der deutschen Sprache verstanden habe, immerhin wesentlich besser als die 1000 Italiener, die auch in Villingen waren, wo ich dann war, und bin ich Mädchen für alles geworden. Also übersetzen bei der Polizei, bei Schulen, Probleme, die ersten Kinder kamen, sie kamen und dann wurde wieder nach Italien gebracht und dann kamen sie wieder her oder sind sie versteckt. gehalten worden, also nicht angemeldet, weil viele Leute haben gedacht, ja, vielleicht 9 Jahre, dann gehen wir zurück. Also wozu die deutsche Schule beginnen, dann machen wir das in Italien. Und natürlich konnte ich verstehen, dass die Leute wussten nicht, sollen die Kinder jetzt in die deutsche Schule eingeschult werden oder bleiben bei der Oma, bei dem Opa in Italien. Das war also ein Kommen und Gehen mit alle sämtlichen Problemen.
Das heißt, Sie waren Vermittler, Übersetzer, Helfer in Not, Tröster. Also ich glaube, da bekommt man sehr viele Aufgaben schon in jungen Jahren, große Verantwortung. Und das war ja auch der Weg dann zum Gewerkschaftssekretär.
Ja, natürlich. Also damit habe ich für mich selber viel gewonnen. Also habe ich gelernt, habe ich die Sprache verbessert und die vielen Probleme haben für mich insofern geholfen, es war eine große Hilfe. Ich konnte tatsächlich mich einmischen, einbringen und versuchen, die Situationen zu klären.
Wie haben Sie das wahrgenommen, gerade bei Ihren Eltern? Was waren so die Probleme, die man hatte in Deutschland, wenn man hier als Gastarbeiter lebte?
Ja, die großen Probleme bestanden darin, dass man natürlich nicht die Arbeit verlieren durfte. Es war nämlich noch lange Zeit so, dass die Aufenthaltserlaubnis daran geknüpft war, dass man eben eine Arbeitsstelle hatte. Das war ja wie so ein Damoklesschwert. Bei meinen Eltern war die Sprache ein großes Thema, weil sie natürlich überhaupt kein Deutsch sprachen. Leidtragende war dann meine ältere Schwester, die relativ schnell Deutsch gelernt hat in der Schule. Sie war Sozialarbeiterin, sie war Dolmetscherin, sie war Übersetzerin, sie war Begleiterin bei Arztvisiten, bei allem, was man so im Alltag erledigen muss. Und deswegen auch relativ schnell eine Person, die mit Verantwortung umgehen musste, weshalb auch da Alter ziemlich relativ ist. Die Geschichten, die ich immer wieder höre, ich bin sehr oft unterwegs mit Vorträgen und auch zu diesem Thema, sind eben Geschichten, die aufzeigen, dass Menschen schon mit 12, 13, 14, 17, wie wir gehört haben, Herrn Di Croce, erwachsen werden mussten, weil sie dann plötzlich Verantwortung tragen mussten. Sie hatten keine Alternative, sie hatten keine andere Wahl. Und das habe ich erlebt, alltäglich.
Frau Lenardi, war das bei Ihnen auch so, wenn ich so höre, die Schwester von Herrn Bellardita hat vieles übernommen?
Nein, zum Glück nicht, weil meine Eltern, wie gesagt, die haben da auch schnell Deutsch auch gelernt. Aber andere Bekannte von Familien, Freunde von meinen Eltern, das ja. Und manchmal musste ich auch mit meinem Bruder oder mit meiner Mutter diejenige dann irgendwo bei einer Behörde bringen und Übersetzer, als Übersetzer spielen.
Sie sind ja Chefredakteurin von Corriere d'Italia und diese Zeitung ist ja schon Anfang der 50er Jahre erschienen als Monatszeitschrift. Was war das Motiv? Also wollte man sozusagen den Italienern, die in Deutschland lebten, ihre Heimat nahe bringen oder wollte man ihnen helfen, sich in der Fremde zurechtzufinden? Was war denn da so die Rolle?
Also nach der Kriegszeit haben hier in Deutschland so ungefähr 30.000 Italiener gelebt. Die waren Bauer, die hatten Geschäfte, Handwerker. Und ein amerikanischer Missionar, Monsignore Alois Münch, der damals in Deutschland die apostolische Mission hatte, hier in Frankfurt, hat dem Vatikan angeschrieben, dass hier in Deutschland so diese Italiener leben, die keine Führung haben, die niemanden haben. Man möchte gerne einen Priester, einen italienischen Priester hier haben, damit diese Italiener auch eine Präsenz haben. Und dann kam Don Aldo Casadein im März 50 nach Deutschland und er sah diese Situation von diesen Italienern, die auf dem ganzen Gebiet gestreut waren, aber keine miteinander hatten, keine Verknüpfung miteinander hatten. In kurzer Zeit schloss Don Casadei Freundschaften mit anderen Priester, eine in Köln, der an der Grenze zwischen Köln und Niederlande gearbeitet hat, der war auch Italiener, dann ein amerikanisch-italienischer Priester in München und eine in Berlin. Und diese drei haben sich dann im Dezember 1950 in Frankfurt getroffen und haben gesagt, wir brauchen irgendetwas, damit wir diese Italiener zusammenführen können. Und entschlossen sich dann mit die ersten Aufgaben dann von den Corriere d'Italia, die am Anfang La Squilla hieß, also die Glocke. Und diese Zeitung sollte wie eine Glocke sein. Sie sollte die Italiener rufen, wachrütteln und an ihre Werte erinnern können. 1951, der 1. Januar, ist der erste Zeitung dann gedruckt worden und verteilt worden, diesen 30.000 Italiener in ganz
Deutschland. Also die katholische Kirche hat da sozusagen die Initialzündung gemacht für diese Zeitung. Aber die katholische Kirche hat ja natürlich auch eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft, in der italienischen Community.
Ja, eine ganz große, die waren die erste, die hier waren für die Italiener und dann mit den Jahren sind da verschiedene italienische katholische Missionen aufgemacht worden, wo viele Italiener zusammen waren, wurde eine Mission aufgemacht. Und die Zeitung mit den italienischen Missionen hat eine große Rolle gespielt. Da wurde die Gesetze, was in Deutschland herrschten, beigebracht. Dann 1955 mit dem bilaterale Anwerbeabkommen haben die Kirche wie auch die Zeitung eine große Rolle gespielt. Dann später kamen auch die Gewerkschaften.
Das heißt, das war wie so eine Mission, wo sich Priester oder auch Nonnen sich um die Menschen kümmerten. Also wenn sie krank waren oder Probleme hatten, dann war die Kirche Ansprechpartner.
Ja, die Kirchen, die Zivilgesellschaft, viele Männer wie auch der Herr Di Croce und auch viele Frauen. Eine ganz große Frau, die hier in Deutschland viel geleistet hat, ist die Teresa Baroncelli, die als große Mutter der italienischen Emigration in Deutschland genannt wurde und wird immer noch, weil sie lebt immer noch, obwohl sie mehr als 90 Jahre alt ist. Und sie hat vieles für die Frauen gemacht. Sie wurde Bezugsperson für Frauen, Gewerkschafterin wurde sie. Und dann 1968 hat sie auch die ACLI, also das Christliche Vereinigung der italienischen Arbeitnehmer in Freiburg, gegründet.
Und die haben ja sehr viele soziale Projekte bis heute, die sie vorantreiben, ACLI, Gewerkschaft. Ein gutes Stichwort. Herr Di Croce, auf der einen Seite die katholische Kirche, die viel geholfen hat, aber auf der anderen Seite den Kampf um die Rechte der Arbeiter. Und die haben Sie dann als Gewerkschaftssekretär versucht durchzukämpfen. Wie war denn die Situation für viele Italiener?
Sehr schwer. Und ich habe zwar mit solchen Leuten von der Kirche kooperiert, aber manchmal hat auch natürlich Probleme gegeben. Also ich habe einen anderen Weg geschlagen. Die Diskussion damals war aufgebaut auf ein Provisorium. Also die Italiener werden irgendwann zurückgehen. Wir werden sie hier betreuen. Sehr gute Arbeit, was die Betreuung anbetrifft, geleistet. Aber mir ging vielmehr darum, welche Kraft kann uns vertreten, damit wir zu den Rechten kommen in Deutschland. Und deshalb war für mich eben von großer Bedeutung, den Leuten zu sagen, wer weiß, ob wir überhaupt einmal zurückgehen. Jetzt sind wir hier und in der Klemme. Und wir brauchen eine starke Organisation, die für uns was tut. So, und deshalb bin ich Gewerkschafter geworden. Ich habe schon davor kooperiert, die Kontakte gehabt, bis dann ein Angebot kam, ob ich nicht Gewerkschaftssekretär werden will. Es ging darum, eben die Leute zu den Gewerkschaften. Was ich gern gebracht habe, ohne dass ich es groß mit der Kirche kollidiert habe. Es ging darum zu sagen, wir brauchen eben eine starke Vertretung. Wir müssen eben die Kräfte bündeln. Man muss hier auch ein bisschen in den Institutionen arbeiten. Und wenn wir mal nach Italien zurückgehen, dann vielleicht recht und gut und schön. Aber zunächst einmal muss man hier leben. So, und deshalb waren zwei unterschiedliche Wege. Aber im Grunde haben wir nie gestritten, groß.
Und man muss ja auch dazu sagen, es war ja keine Willkommenskultur in Deutschland.
Absolut nicht.
Sondern da stand ja...
Absolut nicht.
Was haben Sie erlebt oder auch andere Italiener?
Ich muss für mich sagen, das war ein Kampf täglich. Also wenn man dann auch mit deutschen Institutionen zu tun hat, Arbeitserlaubnisse, Aufenthaltserlaubnisse, die sind manchmal wegen einer kleinen Unterbrechung nicht mehr verlängert worden. Oder wurde gesagt, warum sind Sie noch hier? Sie haben keinen Aufenthalt. Da muss man das klären. Die meisten Leute haben das auch nicht so gewusst, weil viele Firmen haben selber diese Anträge gestellt. Und manche Leute waren schon 10 Jahre, wussten nicht, wie ist es mit der Aufenthaltsgenehmigung. Ich rede natürlich von den 60er, Anfang der 70er Jahren. Und ja, alle Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis waren mit Unterbrechungen versehen. So. Und die Behörde und die Leute, je nachdem, wie sie gepolt waren, da gab es auch nette Leute, haben sich bemüht, konnten wir das regeln. Und dann haben die Leute, die uns sagen wollten, ja, warum? Wir sind hier in Deutschland. Wissen Sie das nicht? Also da muss so funktionieren und. Deshalb also sehr viele Probleme. Diese Ausländergesetz war so ausgerichtet, die dürfen hier nicht ansässig werden. Dann erst mit dieser Realisierung der europäischen Gemeinschaft sind die Italiener schrittweise zur Verbesserung gekommen.
Bella Germania, sind Italiens Gastarbeiter angekommen? Darüber diskutieren wir heute in SWR Kulturforum mit Licia Ninardi, Chefredakteurin der Corriere d'Italia in Frankfurt, mit Dr. Alessandro Bellardita, Vorsitzender der Deutsch-Italienischen Gesellschaft in Karlsruhe und Strafrichter, und mit Bernardino Di Croce, 32 Jahre lang Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall und Buchautor. Also wir haben gerade darüber gesprochen, einerseits diese harte Realität der italienischen Gastarbeiter in Deutschland, und andererseits gab es in Deutschland ja extrem romantische Vorstellungen von Italien, auch eine gewisse Sehnsucht. Man reiste gern nach Italien und es entstanden auch große Hits, wie zum Beispiel Volare. Volare, oh, cantare, oh. Ja, der Hit ist ja ein echter Gassenhauer oder Schlager geworden. Ich meine, man kriegt auch gute Laune, wenn man den hört. Der kam ja 1958 auf den Markt, und ich sehe auch hier lächelt schon Herr Bellardita. Aber es gab da natürlich auch andere Songs, zum Beispiel Zwei kleine Italiener von Cornelia Froboess. Wie ging es Ihnen denn da, als dieser Song auf den Markt kam, Herr Di Croce?
Ich habe das Lied nie gemocht. Von Beginn an habe ich das Lied nicht gemocht. Vielleicht hat es damit zu tun, wie ich die Sage damals bewertet habe. Es war zu erkennen, auch für mich, obwohl ich etwas privilegiert war. Aber so, die Leute leben eher in einem Minderwertigkeitskomplex. Die sind ganz Hunden und haben häufig nicht die Kraft, sich aufzuraffen. Und diese zwei kleine Italiener waren für mich natürlich eben die Bestätigung, dass man sich lustig macht. Vielleicht hat eine sehr gute Wirkung, aber eben, da war so ein krasser Unterschied, wenn oben rein man kommt mit, wie niedlich sind sie.
Herr Bellardita, haben Sie das auch erlebt, Anfeindungen, das Gefühl, nicht dazuzugehören oder vielleicht auch in der Minderheit zu sein?
Mittelbar. Also wegen meiner Größe wurde ich nie gehänselt. Ich bin zwar sozusagen gebürtiger Sizilianer, bin aber immerhin 1,83 Meter. Also da kann ich mich nicht beschweren. Aber mittelbar natürlich, man hört die Geschichten. Wenn ich Herrn Di Croce höre, höre ich viele Worte heraus, die ich ja von meinem Großvater mütterlicherseits gehört habe, den ich noch kennenlernen durfte. Er ist zwar auch früh gestorben, aber ich habe noch sehr gute Erinnerungen an ihn. Beide Großväter kamen nach Deutschland auch ungefähr gleichzeitig, mitten in den 60er Jahren. Und ja, es gab Anfeindungen, es gab Schilder vor den Lokalen, wo da drin stand, Spanier und Italiener dürfen nicht reinkommen. Das sind nicht nur Geschichten, sondern man kann natürlich Vergangenheit verklären, man kann aber umgekehrt auch in der Vergangenheit schmausen und ein bisschen nostalgisch darüber reden. Es sind Zeiten, die eben zeigen, dass wir ja eine gewisse gegenseitige Anerkennung gebraucht haben. Das hat lange gedauert. Die Italiener hatten das Glück, tatsächlich die Gastronomie vor allem für sich zu entdecken. Für viele Deutsche auch ein Riesenproblem zu lösen, nämlich das Problem der Unternehmensnachfolge, weil viele deutsche Gaststätten vor dem großen Nichts standen, weil die eigenen Kinder wiederum studiert haben oder andere Pläne hatten. Und dann kamen die Italiener und haben diese Gaststätten übernommen. Und so entstanden diese ersten sozialen Begegnungen, wo man wirklich auch sich die Zeit nehmen musste. Eine Stunde, zwei Stunden. Am Anfang haben die italienischen Gastronomen einfach die Namen auch übernommen. Also ich kann mich selbst noch daran erinnern, dass es zum Ritter hieß, aber eigentlich war es eine italienische Pizzeria. Ja? Und was weiß ich, zum Goldenen Ochsen oder sowas. Ja. Und irgendwann hat dann das Gespräch ja dazu geführt, dass der ein oder andere dann gesagt hat, naja, wie heißt denn eigentlich dieser Superkoch, der da eben diese wunderbaren Gerichte kredenzt? Ja, und das war der Gino. Und irgendwann hat man tatsächlich auch den Mut gehabt, den eigenen Namen zu ändern. Und das hat, glaube ich, auch zu dieser gegenseitigen Anerkennung geführt. Dann natürlich auch Italien als Sehnsuchtsland, als Urlaubsort. Ja, das sind sicherlich Punkte, die dazu geführt haben, dass die Italiener irgendwann hier angekommen sind, weil sie auch akzeptiert wurden.
Also man wuchs sozusagen in die Gesellschaft hinein als zweite oder dritte Generation. Frau Linardi, wie war das bei Ihnen? Also gerade auch als junge Frau in einer, ich sage jetzt mal, vielleicht ist es auch ein Vorteil, in einer italienischen, süditalienischen Familie gibt es ja doch ganz bestimmte Vorstellungen, wie so ein Mädchen zu leben und aufzuwachsen hat. War das ein Problem? Also dieser Unterschied zwischen Deutschland, 60er, 70er Jahre, wuchs man ja auch in eine größere Freizügigkeit. Oder war das bei Ihnen kein Problem?
Nee, das war bei mir kein Problem. Also die Mentalität, das meine Eltern hatten, war anders als süditalienische Familien. Ich habe nie das Problem gehabt, offen zu sein, und meine Familie war auch nicht so typisch südländische Familie. Du als Frau musst zu Hause bleiben, du als Frau musst du kochen lernen. Okay, kochen habe ich auch gelernt, das ist klar. Aber nee, also diese Probleme habe ich nicht gehabt.
Aber dass gerade auch Gastarbeiterinnen und auch später ihre Töchter oft ein sehr schweres Leben hatten, das haben Sie bestimmt auch
durchgeschrieben. Ja, das habe ich miterlebt, auch als Freundinnen, Schulkameraden, die Italienerinnen waren, und da, wo die Eltern auch richtig streng waren. Und die haben da meistens mit dieser südländischen damalige Mentalität gelebt, du als Frau darfst du nicht raus, aber arbeiten ja, oder in der Schule ja, und auch nicht länger in der Schule, weil man muss sich dann heiraten. Und das war eine Mentalität, die sich bis, sagen wir so, Anfang der 80er Jahre in viele italienische Familien durchgesetzt hat.
Man hat ja auch nicht viel über Gastarbeiterinnen gesprochen, also über die Frauen in der Migrationsgeschichte. An die Frauen wurde da wenig gedacht, oder Herr Bellardita?
Meine Erfahrung ist tatsächlich so, dass man dieses Thema, was Frauen angeht, auch teilweise Frauen, die hier komplett alleine gekommen sind, also ja selbstständig diese Entscheidung getroffen haben, mehr oder weniger eine Flucht begangen haben aus ihren Verhältnissen in Italien, kaum gesprochen hat. Ich habe zum Beispiel erlebt in meiner Familie, in meiner kleinen Familie, dass zum Beispiel meine Eltern sehr stark verhaftet geblieben sind in den moralischen Vorstellungen auch von Sizilien der damaligen Zeit. Sizilien hat sich dann fortentwickelt, meine Eltern sind aber trotzdem in den 70er geblieben. Und das hat meine Schwester zum Beispiel zu spüren bekommen, weil sie natürlich auf Marschroute bleiben musste. Ja, also genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Ja, vor allem aber auch, wenn es um die Auswahl eines Freundes ging, wenn es um die Frage auch des Berufes ging, da hatten meine Eltern, vor allem mein Vater, nicht nur ein Mitbestimmungsrecht, sondern fast ein Weisungsrecht. Und Irgendwann hat meine Schwester dann, aber das hat Jahre gedauert, dann natürlich sich verselbstständigt, indem sie viele Dinge, die sie in der Jugend machen musste, dann später geändert hat. Also weil sie einfach irgendwann gesagt hat, das ist mir wichtig, zum Beispiel einen anderen Beruf dann ja auszuüben, und hat eine Umschulung gemacht. Und ich habe sehr viele Frauen kennengelernt in den letzten Jahren in unterschiedlichen Städten, in Köln, in Berlin, überall, die mir ähnliche Geschichten erzählt haben. Frauen, die so zwischen 45, 55 sind, also diese zweite Generation, da gibt es unheimlich vieles, was noch nicht verarbeitet wurde.
Herr Dikrutsche, Sie als Vater, Sie haben ja auch eine Tochter, Sie haben einen Sohn. Wie war das in Ihrer Familie? Haben Sie sich da auch manchmal schwer getan als süditalienischer Mann und Vater?
Wenn ich von mir rede, dann sage ich eindeutig, das Problem gab nicht. Bevor meine Kinder geboren sind, die sind in Kanada geboren, ich habe auch einen Aufenthalt gehabt für über 5 Jahre in Kanada.
Sind Sie aus Deutschland geflüchtet sozusagen?
Ja, von Deutschland geflüchtet. Also war ich so weit, dass ich den Kindern schon helfen konnte. Wissen ist Macht. Man muss sich anstrengen. Wir haben hier so gelitten, dass wir erwarten, dass unsere Kinder besser haben. So, als junger Kerl, alle wollten meine Haaren streichen, gut ausgesehen. Und später war ich ziemlich buschikose, dass ich überall durchgekommen bin. Aber ich habe mitgekriegt, auf Baustellen, in den Fabriken, bei den geschmierten Toiletten damals, was über Ausländer gesagt worden ist. Ich sage immer, eine Sage ist nach den 70er Jahren, eine Sage ist vor den 70er Jahren. Also da war so Wort, was genannt worden ist, Anerkennung. Ich habe das gespürt, aber nicht für mich. Ich hatte diese Anerkennung, aber ich habe gemerkt, eben wie abfällig manchmal geredet worden ist. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, insofern ich rede weniger über mich, ich rede für das, was dann die Masse der Leute hier erlebt haben. Und teilweise ist es auch noch nicht so weg, dass wir wirklich so weit sind, dass wir hier mitgestalten, also kräftig mitgestalten.
Herr Belladita, Sie haben eine tolle Karriere hingemacht, Sie sind Richter geworden, Sie haben Jura studiert. Wie war das denn an der Uni? Gab es da viele italienischstämmige Jungs und Mädels, die mit Ihnen studiert haben?
Nee, es waren tatsächlich sehr wenige. Also in meiner Gruppe damals, in meinem Jahrgang, waren wir eigentlich nur zu dritt.
Und das war wann?
Das war 99. Also tatsächlich waren wir eher unterrepräsentiert. Ja, für mich, ich bin Arbeiterkind. Ich habe tatsächlich von der Studienzeit nicht viel mitbekommen, weil ich unheimlich viel gelernt habe, weshalb ich da auch kaum wirklich so schöne Erinnerungen eigentlich an die Studienzeit habe, wie vielleicht viele andere, ja, was ja auch schön ist. Ja. Für mich war das absolutes Pflichtbewusstsein, relativ schnell dieses Studium fertig zu bringen und dann eben zu arbeiten. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir ja bis heute eigentlich noch Unterschiede haben. Also ich bin auch als Dozent unterwegs und ich merke, ja, wer hat die Tigeraugen, wer will wirklich was schnell erreichen und wer nicht. Und da sehe ich schon Unterschiede zwischen Menschen, die hier einfach geboren sind, hier aufgewachsen sind, sozialisiert wurden, oder Menschen, die vielleicht erst in den letzten 10, 15 Jahren hierher gekommen sind und schon andere Pläne haben und viel zielstrebiger sind.
Wir haben es ja auch gehört, Herr Dikrutsche, Sie haben auch gesagt, die Kinder eben eher dazu antreiben, dass sie Leistung bringen, um hier anzukommen und um hier auch zu reüssieren, also Erfolg zu haben. Frau Linardi, haben Sie das auch so erlebt?
Ja, teilweise. Wie gesagt, ich habe hier und in Italien gelebt. Also ich habe hier meine Grundschule gemacht bis zur 8. Klasse. Dann bin ich nach Italien zurückgegangen, um dort weiter zu studieren, und bin erst mit dem Abitur wieder zurückgekommen, um hier weiter zu studieren. Also ich habe gependelt hin und her. Aber ja, Integration, muss man auch wissen, was man mit der Integration auch meint, ne? Weil die Italiener, die haben sich integriert, die haben Arbeit gehabt, die haben die Sprache gelernt, die Regel akzeptiert, was alles hier in Deutschland alltäglich geworden ist. Aber die Italiener sehen das anders, die Integration. Für sie bedeutet das nicht in erster Linie Anpassung, sondern Anerkennung. Und anerkannt zu werden in Deutschland hat es verschiedene Jahre gebraucht. Auch heute noch nicht, sind ganz wenige, die Italiener in die Politik tätig sind oder die sich bewiesen haben. Es gibt viele, aber es sind zu wenige.
Herr Belladita, Sie sind ja auch Vorsitzender der Deutsch-Italienischen Gesellschaft. Das heißt, Ihnen geht es ja auch darum, Begegnungen zu schaffen, Verständnis füreinander. Obwohl wir denken, Deutschland, Italien ist sich ganz nahe, sowohl geografisch als auch im Zusammenleben. Aber stimmt das wirklich?
Also ich bin der Meinung, dass Integration eigentlich etwas mit Interaktion zu tun hat und das etwas sehr Subjektives ist, was mit Gefühlen zu tun hat. Die Italiener sind integriert aus Sicht der Deutschen, das ist entscheidend und zwar völlig unabhängig davon, ob sie jetzt in der Politik angekommen sind, ob sie in der Justiz sind, ob sie erfolgreiche Unternehmer sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Akzeptanz ist eine menschliche und das muss man einfach feststellen und auch, finde ich, als Beispiel dafür nehmen, dass die Erwartungshaltung nicht entscheidend ist. Ja, sondern entscheidend ist, dass wir Begegnungen schaffen. Also anders formuliert, die Türken zum Beispiel sind viel integrierter, wenn man die objektiven Zahlen nimmt, aber wiederum nicht so akzeptiert wie die Italiener. Und das muss man sagen, weil das tatsächlich ein bisschen davon abhängt, wie diese Begegnungen zustande gekommen sind. Und die Akzeptanz der Italiener merkt man auch in der deutschen Sprache. Es gibt kaum einen Deutscher, der nicht mindestens 10, 15, 20 italienische Wörter spricht. Wir haben Glück, die deutsch-italienische Gesellschaft freut sich, weil wir viele Leute haben, die auch italienisch lernen wollen, sobald sie in Rente gehen zum Beispiel und Zeit haben. Das ist eben eine gefühlte Integration. Objektiv, da können wir lange darüber diskutieren, ob die Italiener wirklich integriert sind.
Herr Di Curci, Sie haben genickt.
Ja, ich bin dankbar, dass das gesagt worden ist. Ich sehe das genauso. Und natürlich, Integration hat viele Gesichter, viele Facetten. So, jeder kann sich was aussuchen und dann meinen, dann bin ich oder bin ich nicht integriert. Aber jetzt ist das richtig gestellt worden. Und vielleicht immer noch als Gewerkschafter die Gedanken, dass man versucht, auch ein bisschen hochzukommen. Weil Wissen, gute Ausbildung trägt dazu bei. Es ist nicht, dass ich denke, jeder muss das. Aber dieser Vehikel ist sehr wichtig. Das habe ich für mich gelten lassen. Ich bin mit 30 wieder in die Schule hier in Deutschland gegangen. Nachdem ich über 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet habe, und dann habe ich eben, ich glaube mit 28 oder 29, habe ich Industriemechaniker gelernt. Ich hatte schon 2 Kinder, meine Frau. Gut, dass die Firma ein bisschen geholfen hat, weil sonst hätte ich mir das nicht mal leisten können.
Stichwort Anerkennung. Ich glaube, das ist wirklich so ein Schlüsselwort. Und Anerkennung auch für das, was man geleistet hat, Wertschätzung. Und ich denke, das war doch sicherlich auch eine Motivation von Ihnen, Herrn Di Curci, diese Bücher zu schreiben. Sie haben ja Bücher geschrieben wie Arbeit jenseits der Heimat, Das Land, das nicht unser Land war und zuletzt sogar über Ihre Mutter Giuseppina, die auch als Gastarbeiterin immer um Anerkennung gerungen hat.
Ja, vor allem das Buch Giuseppinas Geschichte. Ich habe das geschrieben einmal, weil ich festgestellt habe, die Welt der Migration war männlich. Also ich habe die ersten 10 Jahre in Deutschland nur mit italienischen Männern zu tun gehabt. Dann kamen langsam die Frauen. Und bei alledem, was man sagen kann über die Frau, die Gewohnheiten, das und das, habe ich dann eben für mich ausgemacht als echte Pioniere der Migration, also was die Frauen geleistet haben in Deutschland. Giuseppina habe ich genommen, weil sie konnte nicht lesen und schreiben. Aber eine enorme Leistung gebracht, erstmal eben mit sehr viel Empathie, auch gegenüber die Leute, die über uns getratscht haben, sozusagen. So diese Überlegung, vielleicht würden wir genauso viel Fehler machen in Italien, wenn Ausländer hier kommen. Ich habe daraus gelernt, aus dieser Sage. Und nichts gegen die Männer. Das haben die Männer mit ihrer 8, 10, 12, 14 Stunden Arbeit, aber dann waren sie irgendwie frei, um einen Kaffee zu trinken. Die Frauen sind sind in eine Situation gekommen und haben alles zu Hause und außerhalb erlitten. In Deutschland haben zusätzlich 18 Stunden in dem Betrieb dann noch gearbeitet. Und das ist die Sache, wo ich meine, ich rede nicht viel gern über, wie sie waren. Ich rede über das, was sie geleistet haben.
Also Verständnis schaffen, ist das auch mit so einer Motivation, Brücken bauen der deutsch-italienischen Gesellschaft?
Ja, und auch natürlich, also wir leben gerade in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, muss ich sagen. Also das Thema Migration ist in aller Munde und leider immer negativ konnotiert. Es gibt einen Teil der Gesellschaft, dieser Teil wird immer Probleme haben mit Migration, aber wir dürfen nicht die anderen vergessen. Und da finde ich Anerkennung auf der einen Seite wichtig, aber Dankbarkeit auch auf der anderen Seite. Ohne die deutsche Gesellschaft, die Gemeinschaft, die uns hier wirklich auch diese Chance gegeben hat, anzukommen, hätten wir es auch nicht geschafft. Und das muss auch gesagt werden.
Ich denke, was wir vielleicht auch brauchen, ist eine Erinnerungskultur, Frau Linardi.
Ja, eine Erinnerungskultur. Also den Vergleich mit anderen Migrantengruppen greift deshalb zu kurz, weil die italienische Integration war ein langer und konfliktreiches Prozess, was wir durchgemacht haben und begünstigt durch Zeit, Arbeit und kulturelle Nähe. Und die Integration für die Deutsche hat immer, also meiner Meinung nach, ne, für die Deutsche ist immer so Anpassung an der Regel bedeutet oder funktionierendes System zu haben, möglichst weniger Auffälligkeit zu haben, weniger Reibungen, nicht auffallen. Und für die Italiener ist diese Integration, hat immer Zugehörigkeit bedeutet, ne? Die wollten immer in der Beziehung drin sein, emotionale Nähe und eine Teile der Gemeinschaft sein. Hat das funktioniert? Ja und nein. Es ist ein bisschen auch Schuld auch von unserer Seite und Schuld auch von der deutschen Seite, weil wir immer so unterschiedliche Kulturen haben, das ist klar, aber muss man sich auch zusammensetzen und auch zusammen nach vorne blicken.
Aber wir müssen uns auch erinnern, gerade jetzt 70 Jahre deutsch-italienisches Anwerbeabkommen. Was bräuchte es denn mehr als Ausstellungen? Was würden Sie sagen, Herr Di Croce, Herr Bellardita?
Es ist natürlich nicht so einfach, so alles, was gesagt worden ist, Dankeschön sagen, ob wir, ob die anderen, das wäre schon eine gute Sache. Sich bemühen, ob die einen oder die anderen, wäre auch eine gute Sache. Aber ich würde eher der Begriff Empathie benutzen. Die Leute erwarten, egal jetzt welche Leute, ob aus Italien, Türkei oder die Deutschen, erwartet die immer, dass man genauso macht, wie sie machen und wir auch. Und Empathie bedeutet sich hineinversetzen. Es ist nun mal so gewesen und ist noch so, wie der Schweizer Schriftsteller Fritsch gesagt hat, wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen. Also für Menschen braucht man sehr viel Empathie. Das muss man diskutieren noch und näher, sich hineindenken, dass wir nicht Preußen sind, dass wir nicht Schwaben sind. Auch wenn wir uns anpassen etwas und übernehmen gern, was zu übernehmen ist. Aber wir haben einen Teil von uns selber und das möchten wir auch zum Ausdruck bringen oder einbringen. Warum denn nicht? Nicht nur Pizza und Spaghetti, vielleicht auch Lebensphilosophie. Vielleicht auch Gedanken, vielleicht auch die Eigenschaft oder die Verhaltensweise, warum denn nicht?
Und was bräuchte es noch?
Ich finde, dass wir tatsächlich täglich an unseren Vorurteilen arbeiten müssten. Eine mühsame Arbeit, die aber auch damit zu tun hat, dass wir den Fremden in uns akzeptieren und näher kennenlernen und dann auch wissen, dass viele Vorurteile einfach damit zu tun haben, dass sie in uns fest verankert sind und weniger mit den Menschen da draußen zu tun haben. Und wenn es uns gelingt, dann haben wir tatsächlich einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und die italienische Integration in Deutschland ist ein Beispiel dafür, dass es gelingen kann. Und zwar, indem man einfach Menschen begegnet, sich mit den Geschichten dieser Menschen auseinandersetzt. Das macht die deutsch-italienische Gesellschaft schon seit 1948. Und das sind Gesellschaften, die überall in Deutschland bestehen. Es gibt unheimlich viele deutsch-italienische Gesellschaften, Vereinigungen, die das machen. Und das ist die Hauptaufgabe. Und das sollte es auch mit anderen Kulturen geben. Also die Italiener waren die Ersten, aber es gibt jetzt auch Syrer, es gibt Afghanen, es gibt unheimlich viele Menschen, die hierher kommen und die haben auch Geschichten zu erzählen und haben auch ein Recht auf Anerkennung.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Bella Cervania, sind Italiens Gastarbeiter angekommen? Das war das Thema heute in SWR Kulturforum. Es diskutierten Licia Linardi, Chefredakteurin des Corriere d'Italia in Frankfurt, Dr. Alessandro Bellardita, Vorsitzende der Deutsch-Italienischen Gesellschaft in Karlsruhe und Richter, und Bernardino Di Croce, 32 Jahre lang Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall und Buchautor. Am Mikrofon war Susanne Babila.